Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend nach dem Terroranschlag von Solingen. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt vor allem darauf, die Hintergründe der Tat genauer zu klären. Steckt der IS tatsächlich hinter dem Anschlag? Wie ist der Kontakt zum mutmaßlichen Täter zustande gekommen? Warum konnte der 26-jährige Syrer im vergangenen Jahr nicht abgeschoben werden? Oder vielleicht präziser, warum wurde er nicht nach Bulgarien abgeschoben? Die Politik reagiert, will reagieren, will Konsequenzen ziehen, offiziell zumindest. Der Kanzler trifft dazu den Oppositionsführer. Hören wir Friedrich Merz.
Ich habe dem Bundeskanzler das heute Morgen so deutlich gesagt und will das hier wiederholen. Und ich tue das nicht gern, aber es ist meine Wahrnehmung, meine Überzeugung, dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Der Unionsfraktionschef nach seinem Gespräch mit Olaf Scholz. Solingen, 3 Tage nach dem tödlichen Attentat. Wir berichten darüber gleich ausführlich hier im Deutschlandfunk. Der israelischen Armee gelingt es offenbar, auch ein Thema bei uns in der Sendung, im Süden des Gazastreifens eine weitere Geisel zu befreien. Und der Krieg gegen die Ukraine. Russland setzt seine Luftangriffe auf die Infrastruktur fort. Wer kann mit wem koalieren nach den Landtagswahlen in Thüringen? Das ist Thema in unserem Hintergrund um 18.40 Uhr. Nach Berlin. Das Treffen war bereits seit Wochen anberaumt zwischen dem Regierungschef und dem Chef der größten Oppositionspartei im Bundestag. Doch nach den Toten und Verletzten von Solingen ging es nur um ein Thema, das Attentat und die möglichen politischen Konsequenzen. Was passiert mit der Abschiebepolitik? Was passiert mit der Migrationspolitik? Was geschieht an der Grenze? Macht Olaf Scholz gemeinsame Sache mit Friedrich Merz. Die SPD also mit der CDU/CSU. Und zwar gegen die Grünen, gegen die Liberalen. Aus Berlin berichtet Jörg Münchenberg.
Der Bundeskanzler hat sich nach dem Treffen mit CDU-Chef Friedrich Merz grundsätzlich für eine Zusammenarbeit bereit erklärt. Es sei richtig, so Olaf Scholz, bei einem Wahlkampfauftritt in Jena am Nachmittag, dass Merz die Kooperation bei der Reduzierung der irregulären Migration anbiete.
Wir werden jedenfalls alles nutzen, damit wir immer mehr gute Regeln in Deutschland miteinander beschließen können. Und wenn die Regierung und die Opposition zusammenarbeiten, dann ist das nie schlecht.
Gut eine Stunde hatten sie am Morgen im Kanzleramt zusammengesessen. Das Treffen war lange vorher vereinbart worden. Es sei jetzt aber ausschließlich nach dem Attentat in Solingen um die Migrationspolitik gegangen, hatte Merz dann am Nachmittag in einer eilends einberufenen Pressekonferenz berichtet. Und seine Botschaft an den Kanzler sei deutlich gewesen.
Wir müssen die Kontrolle über unsere Außengrenzen zurückgewinnen. Wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen darüber, wer in unser Land kommt.
Mehrere konkrete Vorschläge hat Merz dem Kanzler unterbreitet, der zugleich auch von einer guten Gesprächsatmosphäre berichtete. Zum einen sollten SPD und Union jeweils einen Beauftragten vorschlagen, die mögliche Gesetzesänderungen ausloten sollten. Eine erste Aussprache im Bundestag könne dann schon Anfang September stattfinden. Zugleich solle der Kanzler den Fraktionszwang bei einer möglichen Verschärfung der Migrationsgesetze aufheben.
Wenn wir uns zusammenraufen, Union und SPD, dann brauchen wir weder die FDP noch die Grünen, um entsprechende gesetzliche Änderungen zu vollziehen. Das ist hier ausdrücklich nicht die Bitte um Aufnahme in eine Koalition. Wir wollen hier nicht Teil dieser Regierung werden. Wir wollen auch nicht Ämter, sondern wir wollen Lösungen.
Was aber faktisch den Bruch mit FDP und Grünen bedeuten würde. Dennoch forderte der CDU-Chef zugleich das Ende aller Tabus. Auch eine Änderung des Grundgesetzes schließt er ausdrücklich nicht aus. Ebenso wenig wie einen Konflikt mit der EU sollte die den Vorschlag einer faktischen Grenzschließung ablehnen.
Wenn das nicht gehen sollte, aus europarechtlichen Gründen, und dafür gibt es Argumente, dann muss das in Europa geklärt werden, dass das geht. Und wenn Europa das nicht kurzfristig in der Lage ist zu ändern, dann haben wir nach Artikel 74 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht und, wie ich finde, mittlerweile angesichts der Lage die Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären im Hinblick auf die Flüchtlinge.
Syrern und Afghanen grundsätzlich die Einreise zu verweigern, wie dies Merz auch am Wochenende bereits gefordert hatte, sei europarechtlich schlicht nicht möglich, hatte gestern jedoch erst Regierungssprecher Steffen Hebestreit betont. Und an dieser Linie hält die Regierung fest, das stellte der Kanzler in Jena klar.
Es gelten unsere internationalen Verträge, es gelten die Regeln der Europäischen Union. Es gilt das, was unser Grundgesetz uns vorschreibt.
Ähnlich hatte sich auch am Morgen bereits Justizminister Marco Buschmann von der FDP geäußert.
Dass wir pauschal für die ganze EU oder Deutschland sagen, dass wir bestimmte Menschen gar nicht mehr aufnehmen, das ist ein rechtliches Problem. Ich finde, wir müssen über die Menge reden, wir müssen über die Verteilung in Europa reden, wir müssen über den Schutz der Außengrenzen reden, aber wir können nicht einfach sagen, niemand darf mehr zu uns kommen.
Buschmann sprach sich aber ausdrücklich für Abschiebungen nach Syrien aus. Auch für Afghanistan müsse eine Lösung gefunden werden. Gerade aber wegen der prekären Sicherheits- und Menschenrechtslage dort müsse jedoch im Einzelfall entschieden werden, betonte heute Morgen Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen im rbb-Inforadio, um zugleich ihr Ministerium und die dort erstellten Lageberichte ausdrücklich zu verteidigen.
Daran kann man sich orientieren als Gericht, daran kann man sich orientieren als Landesregierung. Niemand muss sich daran orientieren, an den Fakten, die wir beschreiben. Das Auswärtige Amt ist für Abschiebung auch überhaupt nicht zuständig.
Fakt bleibt, durch das Attentat in Solingen ist der politische Druck auf die Ampel enorm gewachsen, die Migrationspolitik weiter zu verschärfen. In Solingen gingen unterdessen die Ermittlungen nach dem Messerattentat mit 3 Toten weiter. An einem gesperrten Fußgängertunnel rodeten Polizisten eine Hecke. Dort soll das Bekennervideo entstanden sein, das die Terrorgruppe Islamischer Staat nach dem Anschlag verbreitet hatte. Die Ermittlungen würden noch Tage, wenn nicht wochenlang weitergehen, erklärte inzwischen ein Polizeisprecher.
Informationen von Jörg Münchenberg, Solingen und die Folgen. Thüringen, Sachsen, Brandenburg. 3-mal wird in Ostdeutschland gewählt in den kommenden Wochen. In Thüringen und in Sachsen gilt die Alternative für Deutschland laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem. Aber dennoch, 3-mal könnte die AfD Umfragen zufolge stärkste Kraft werden. Ob die AfD im Falle des Falles dann an die Regierung kommen kann, mitreagieren kann, das gilt eher als unwahrscheinlich. Denn alle anderen politischen Kräfte wollen nicht mit dieser Partei zusammenarbeiten. Gabor Hallas berichtet.
Einen herzlichen Beifall für Tilo Kubala.
Es ist Wahlkampf in Sachsen und der AfD-Chef in der Heimat unterwegs. Die Partei hat nach Hohenstein-Ernsthal geladen, schmuckes Hotel direkt am Marktplatz. Mindestens 150 Leute sind da, die Stühle reichen gar nicht und der Ton ist derb bis radikal.
Wir wollen es nicht mehr. Wir wollen diese Diktatur in der Tat.
Dieses Gelüge. Sie werden belogen von früh bis spät.
Es geht um den Ukraine-Krieg, um die Migration und es gibt viel Beifall. Die AfD muss hier nicht wirklich überzeugen.
So wie sich die anderen Parteien die Wochen die demonstrieren, dass wir niemals in wie sagt man, ein souveräner Staat sind. Das wurde DDR nicht, das wurde BRD nicht und der Staat hier auch nicht.
Das, wir Deutschen haben doch gar keine Rechte mehr hier. Sagen Sie mal, was wir für Rechte noch haben.
Lügen, betrügen und Linke. Und die machen alles kaputt hier, alles kaputt.
Es ist ein Heimspiel für Tino Chrupalla mitten in Sachsen, aber der AfD-Chef weiß auch, dass seine Partei am Ende regiert, ist eher unwahrscheinlich, denn sie bräuchte einen Partner und den gibt es nicht. Für die absolute Mehrheit wird es nicht reichen. Tino Chrupalla denkt da eher Jahre voraus an 2029.
29, das habe ich damit darauf bezogen, weil dort Bundestagswahl, Europawahl und Landtagswahl in einem Jahr sind, also ein absolutes Superwahljahr. Und ich auch strategisch gern denke und auch plane.
Harmonie bei der AfD, zumindest auf der Bühne. Das sei wenig glaubhaft, sagt Wolfgang Schröder, der Politikwissenschaftler. Die AfD bleibe eine Partei, die wenig Lust auf Koalitionen habe. Doch ohne Kompromisse werde es am Ende auch nichts mit dem Regieren.
Umso besser die Ergebnisse und umso weniger die Realisierung der Früchte der eigenen Arbeit ausfällt, umso größer könnte der Druck aus der Partei werden. Jetzt bewegt euch mal, weil wir wollen nicht nur auf der Zuschauertribüne sitzen.
Björn Höcke wird wohl weiter auf der Zuschauertribüne sitzen, auch wenn seine AfD in Thüringen gute Chancen hat, stärkste Kraft zu werden. Im Wahlkampf in Bad Frankenhausen bedient die AfD ein Ostgefühl. Jugendliche auf Simson-Rollern fahren vor und der Spitzenkandidat schlägt radikale Töne an.
Wir haben mittlerweile keine funktionierende Demokratie mehr.
Höcke spricht auch über Solingen, den islamistischen Terroranschlag, ausgerechnet auf ein Fest der Vielfalt, wie er sagt.
Ist das eure Vielfalt?
Nein!
Ist es eure Vielfalt, wenn ihr eure Mädchen und eure Frauen nach Einbruch der Dunkelheit auch in kleineren Städten nicht mehr durch den Stadtpark laufen lassen könnt? Ist das eure Vielfalt?
Es ist traurig!
Der Terror von Solingen, die AfD macht damit Wahlkampf und Kompromisse, will hier in Thüringen vorerst noch niemand machen.
Eindrücke von Gabor Hallas. Wirtschaftsstandort Deutschland, Konjunkturstandort Deutschland. Die aktuellen Daten verheißen nichts Gutes. Das geht bereits seit vielen Monaten so. Die Investitionen der Unternehmen gehen weiterhin zurück. Dafür steigen die Insolvenzen. Auch die Arbeitslosigkeit dürfte wieder nach oben gehen. Und ein Wachstum ist nach wie vor nicht in Sicht. Mehr dazu von Mischa Erhardt.
Unternehmenspleiten und die Sorge um den Arbeitsplatz aufgrund von Sparmaßnahmen der Unternehmen verunsichern Verbraucherinnen und Verbraucher. Daher legen sie lieber Geld auf die hohe Kante, anstatt es auszugeben.
Der Privatkonsum ist die große Enttäuschung des ersten Halbjahres,
sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski.
Das liegt ganz deutlich daran, dass die deutschen Verbraucher verunsichert sind. Einerseits versucht man, das verlorene Einkommen wieder ein bisschen aufzustocken und legt das Geld zur Seite. Andererseits ist die Unsicherheit geopolitisch, aber auch die politische Unsicherheit in Deutschland so hoch, dass die Deutschen wirklich wieder ihrem Ruf alle Ehre machen als Angstsparer Europas und damit Geld eher sparen, wenn sie denn können, als es auszugeben.
Wirtschaftlich gesehen trübt das enttäuschende Konsumklima die Perspektiven weiter ein. Denn seit Monaten galt als ein möglicher Wachstumstreiber im zweiten Halbjahr der private Konsum in einem Umfeld, in dem die produzierenden Unternehmen mit allerlei Gegenwind zu kämpfen haben. So sind nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Quartal vor allem Unternehmensinvestitionen deutlich gesunken. Die Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sanken um mehr als 4%, Investitionen in Bauten um 2%. So haben die Statistiker in Wiesbaden denn auch bestätigt, dass im zweiten Quartal des Jahres die Wirtschaft um 0,1% leicht geschrumpft ist. Dennoch schreiben Volkswirte wie Felix Hüfner von der Schweizer Bank UBS den Konsum als möglichen Wachstumstreiber für die kommenden Monate noch nicht ab.
Ich glaube, dass diese Ausgangslage von steigenden Realeinkommen doch dazu führen könnte, dass mehr konsumiert wird. Denken Sie auch daran, dass der Dienstleistungskonsum ganz gut funktioniert. Die Leute fahren in den Urlaub, gehen in Restaurants. Was nicht passiert, ist diese Güternachfrage.
Auch nicht aus dem Ausland. Denn auch die Exporte, eine sonst tragende Säule der Wirtschaft hierzulande, schwächeln. Besserung ist erst einmal nicht in Sicht, denn nach einer heute veröffentlichten Umfrage des IFO-Institutes in München sind auch die Exporterwartungen der produzierenden Unternehmen zurückgegangen, sagt Ökonom Ralf Solveen von der Commerzbank.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wichtige Märkte wie zum Beispiel China im Augenblick eben bei weitem nicht so gut laufen, wie sie vorher gelaufen sind. Mit anderen Worten, eigentlich einer der ganz großen Wachstumstreiber auch der deutschen Industrie, nämlich die starke Nachfrage aus China, ist im Augenblick deutlich schwächer. Und das schlägt sich dann eben auch hier in diesen Bereichen nieder.
Aus Frankfurt berichtete Mischa Erhardt. Was werden die Rentenkassen noch bringen in den kommenden Jahren? Dann, wenn die starken Jahrgänge, die Babyboomer, immer mehr die Altersversorgung in Anspruch nehmen werden. Die Ampelkoalition will das Rentenniveau unbedingt stabil halten. Das liegt bei rund 48%. Zusätzlich soll dazu eine Art Aktienrente auf den Weg gebracht werden, die einen peu à peu Kapitalstock aufbauen soll, um das System zu stabilisieren. Und was ist mit denjenigen, die ihre Rente aufbessern wollen, die länger arbeiten wollen? Dazu gibt es neue Pläne, wie Johannes Kuhn berichtet.
Länger arbeiten als bis 66 soll sich lohnen, und zwar durch eine sogenannte Rentenaufschubprämie. Was sich ändert, vom Prinzip her nicht viel.
Aus individueller Sicht ist es ja so, dass Sie heute schon über das Regelrenteneintrittsalter hinaus arbeiten können und gleichzeitig Rente beziehen können,
sagt Johannes Geier, Rentenexperte des DIW. Denn das Einkommen von Senioren wird schon heute nicht auf die monatlich ausgezahlte Altersrente angerechnet. Das Neue wäre, statt die Rentenzahlung monatlich zu erhalten, soll es die Möglichkeit geben, nach einem Jahr die gesammelte Gesamtrente auf einen Schlag zu erhalten. Johannes Geier vom DIW.
Aus individueller Sicht ist der finanzielle Vorteil meiner Verständnis nach vor allem der, dass damit Abgabenfreiheit und eventuell Steuerfreiheit geworben wird.
Konkret sollen die Arbeitgeber ihre Beiträge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung direkt an die arbeitenden Senioren auszahlen dürfen, was für die immerhin 10,6% mehr Bruttogehalt bedeuten würde. Voraussetzung für die Rentenaufschubprämie ist, dass es sich nicht um einen Minijob handelt. Hintergrund der neuen Auszahlungsmethode ist der Fachkräftemangel. Die Bundesregierung hat angekündigt, das Arbeiten jenseits der Regelaltersgrenze attraktiver machen zu wollen, auch für Arbeitgeber. Die mussten bislang bestehende Verträge übernehmen, wenn jemand weitermachte. Diese Verträge waren aber in der Regel unbefristet. Künftig sollen solche langjährigen Mitarbeitenden auch befristete Verträge erhalten können, wenn sie die Regelaltersgrenze überschritten haben. Nach Vorstellung der Bundesregierung sollen die Pläne ab 2027 greifen. Nach 5 Jahren dann soll die Bundesregierung prüfen, ob die Maßnahme wirklich wirkt. Daran zweifeln zum Beispiel die Gewerkschaften. Anja Piel vom DGB spricht von Mitnahmeeffekten.
Wir nehmen im Grunde genommen Geld aus den Beitragszahlerkassen in die Hand, um Menschen länger in Arbeit zu halten, die möglicherweise sowieso länger gearbeitet hatten, während die, die nicht gesund sind und das auch gar nicht schaffen können, trotzdem früher ausscheiden.
Zudem belastet die Idee die Sozialkassen so Piel. Doch auch die Arbeitgeber zeigen sich wenig angetan.
Diese Rentenpolitik ist ein Schildbürgerstreich.
So BDA-Chef Steffen Kampeter in einem Audio-Statement.
Erst subventioniert man das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, beispielsweise Rente mit 63. Jetzt will man finanzielle Anreize machen und die alten Regeln beibehalten, dass man länger arbeitet. Das kostet doppelt, ist irrational. Viel besser wäre es, alle Frühverrentungsanreize endgültig und nachhaltig zu beseitigen.
Eine Abkehr von der sogenannten Rente mit 63 wiederum ist weder mit den Sozialdemokraten noch mit den Gewerkschaften zu machen. DGB-Vertreterin Piel.
Die Leute, die jetzt übrigens mit 64,5 in Rente gehen können, die haben ja an Beitragsjahren weit mehr als der Schnitt der übrigen Beschäftigten gearbeitet. Und denen muss natürlich auch weiter die Möglichkeit erhalten bleiben, so viel früher ist es ja gar nicht, aber etwas früher in Rente zu gehen.
Das Bundeskabinett soll die Pläne zur Rentenaufschubprämie bereits in der kommenden Woche verabschieden.
Aus Berlin Johannes Kuhn. Der Krieg im Nahen Osten. Die Angriffe auf den Gazastreifen gehen weiter, wie auch die Attacken der Hamas und der Hisbollah auf Ziele in Israel. Eine Geisel konnte im Gazastreifen jetzt befreit werden, Tim Aßmann.
Der hagere Mann mit dem grauen Bart, gekleidet in ein blaues Patientenhemd, wirkt sehr, sehr erschöpft. Er lächelt leicht, als ein Verwandter ein Selfie mit ihm macht. Am frühen Morgen war Farhan al-Qadi noch in der Geiselhaft der Hamas. Soldaten einer israelischen Spezialeinheit fanden den 52-Jährigen in einem Tunnel im südlichen Gazastreifen. Die Armee sprach von einer schwierigen Operation unter Einbindung des Geheimdienstes. Nähere Informationen teilte Militärsprecher Daniel Hagari nicht mit. Bei aller Freude über die Rückkehr Farhans befinden sich im Gazastreifen noch immer 108 Geiseln. Wir handeln, um alle nach Hause zu bringen. Die Truppen kämpfen weiter vor Ort und es gibt noch Einzelheiten, die zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben werden können. Farhan al-Qadi ist arabischer Israeli, ein Beduine aus dem Süden des Landes. Er war Wachmann in einem Betrieb nahe der Grenze zum Gazastreifen. Beim Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres wurde er verschleppt. Nun bekam Bruder Hatem eine Nachricht, die für die Großfamilie al-Qadi 326 Tage voller Angst und Ungewissheit beendete. Wir gingen davon aus, dass er dort ist, aber wir wussten nicht, ob er noch am Leben oder bereits tot ist. Wir wussten nichts. Und heute kam die Überraschung. Wir erhielten einen neuen Menschen, der vom Tod ins Leben zurückgekehrt ist. Für die Angehörigen der verbliebenen Geiseln geht das Bangen weiter. Sie verlangen von der Regierung ein Abkommen, um die Freilassung der Verschleppten zu erreichen. Das will weiterhin auch Hatem al-Qadi, dessen Bruder Farhan nun frei ist. Wir hoffen, dass diese Freude, dieses Fest nicht nur in unserer Familie stattfinden wird, sondern dass alle Familien dieses Freudenfest feiern werden, besser heute als morgen. Wir hoffen, dass es endlich ein Abkommen geben wird, dass alle Geiseln freikommen und auch ihre Angehörigen die Freude und das Glück empfinden werden, das wir heute erleben. Die israelische Armee geht davon aus, dass rund ein Drittel der Verschleppten wahrscheinlich nicht mehr am Leben ist. Die Familien der Geiseln machen weiter Druck auf Premier Benjamin Netanyahu, werfen ihm vor, nicht genug für die Freilassung der Entführten zu tun. Netanyahu äußerte sich kurz nach der Nachricht über die Befreiung von Farhan al-Qadi. Willkommen zu Hause, Farhan al-Qadi. Ich gratuliere der Armee und dem Geheimdienst zu einer weiteren erfolgreichen Rettungsaktion. Wir sind unermüdlich damit beschäftigt, alle unsere Geiseln zurückzubringen. Das tun wir auf 2 Wegen, mittels Verhandlungen und mittels solcher Rettungsaktionen. Beide Wege erfordern unsere militärische Präsenz vor Ort und einen ständigen militärischen Druck auf die Hamas. Wir werden weiter so vorgehen, bis wir alle Geiseln nach Hause gebracht haben. Bisher konnten von den ursprünglich 251 am 7. Oktober Entführten lediglich 8 lebend befreit werden. 105 kamen im Rahmen eines Austausches frei und 3 Geiseln wurden versehentlich von der Armee erschossen, weil man sie für Terroristen hielt. Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der Geiseln stocken. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Blockade vor. Die Vermittler, die USA, Katar und Ägypten, hoffen auf eine Fortsetzung der Verhandlungen noch in dieser Woche.
Tim Aßmann. Der Krieg in der Ukraine. So schnell kann sich der Fokus ändern, die Perspektive. Zumindest in der Berichterstattung, wie auch in der offiziellen Darstellung der Regierungen. Noch in der vergangenen Woche stand die ukrainische Offensive auf russischem Territorium im Vordergrund. Nun geht es wieder um die massiven Luftangriffe der Kreml-Truppen auf die Infrastruktur der Ukraine. Mehr dazu von Peter Sawicki.
Den zweiten Tag in Folge hat Russland die Ukraine umfassend aus der Luft angegriffen. Zeitweise herrschte im Laufe der Nacht erneut im gesamten Land Luftalarm. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griff Russland mit insgesamt 10 Raketen sowie 81 Drohnen an. 5 Raketen bzw. 60 Drohnen seien abgeschossen worden. Darunter all jene, die in Richtung der Hauptstadt Kiew abgefeuert worden seien, so der Sprecher der Luftwaffe weiter. Mehrfach hatte es in der Nacht rund um Kiew Explosionen gegeben. Die Flugabwehr sei durchgehend im Einsatz gewesen, heißt es. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde dieses Mal der Südosten der Ukraine. In der Großstadt Kryvyi Rih wurde nach lokalen Angaben ein Hotel von einer Rakete getroffen. Infolgedessen starben nach bisherigen Erkenntnissen 2 Personen. Es gab außerdem Verletzte. Die 6. Stadt der Ukraine, Saporischschja, sowie die gleichnamige Region wurden Ziel eines Drohnenangriffs. 2 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Bezüglich dieser Zahl gab es zuvor unterschiedliche Angaben. Erst am Montag hatte Russland die Ukraine mit, wie es heißt, jeweils mehr als 100 Drohnen und Raketen angegriffen und dabei vor allem auf die Energieinfrastruktur gezielt. Unter anderem gerieten ein Wasserkraftwerk sowie ein dazugehöriger Staudamm nördlich von Kiew ins Visier.
Peter Sawicki berichtete, kommen wir auf die ukrainische Offensive in Kursk zurück. Eine militärische Operation in einem Gebiet, wo ein Atomkraftwerk steht. Ebenso wie in Saporischschja auf der anderen Seite ein Fall für die internationale Atomenergieagentur Björn Baschke.
Spuren von Drohnenangriffen am Kernkraftwerk Kursk soll Rafael Grossi gesehen haben. So berichtet es die russische Nachrichtenagentur TASS. Der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation, kurz IAEO, der die Anlage mit einem Team inspizierte, äußerte sich kurz. Einen Originalton von ihm veröffentlichte Rydovka, ein vielgesehener russischer Nachrichtenkanal im Online-Dienst Telegram.
Station is operating.
Die Anlage arbeitet sehr nahe an normalen Bedingungen. Ich hatte die Möglichkeit, sie zu besuchen und die wichtigsten Teile des AKWs zu besichtigen. Die Reaktorhalle, den Turbinensaal, den Kontrollraum und jeden anderen wichtigen Bereich der Anlage. Das AKW laufe sehr nahe an Normalbedingungen. Aber, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Grossi auch, diese Tatsache macht die Lage noch ernster. Das AKW besitze keine Schutzkuppel, sondern lediglich ein konventionelles Dach, was die Anlage extrem fragil mache. Der Reaktor könnte einem Raketeneinschlag nicht standhalten, Radioaktivität austreten, so Grossi laut der regierungsnahen Zeitung Izvestia. Die auch zitiert ihn mit: Deshalb nehme ich es sehr ernst, dass ein solches Atomkraftwerk so nahe an der Frontlinie liegt. Und deshalb bin ich persönlich hierher gekommen, um die internationale Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Die Frontlinie. Damit meint Grossi, dass vor 3 Wochen überraschend tausende ukrainische Soldaten in die Region Kursk eingerückt sind, also auf russisches Territorium. Nach seinem Besuch in Russland will Grossi nun nach Kiew reisen, um dort den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen.
Björn Blaschke berichtete. Noch einmal zu Europa und der Migrationsfrage. Die Mittelmeeranrainerstaaten fühlen sich seit Jahren von Brüssel in der Flüchtlingsfrage im Stich gelassen. In Spanien wird nun in diesen Wochen eine Inselgruppe besonders in den Fokus gerückt, die Kanaren. Von dort meldet sich Marc Hoffmann.
We have 9 days in the boat.
Abdullahi Kanchi aus Gambia erinnert sich. Im November des vergangenen Jahres sitzt er in einem kaum hochseetauglichen Holzboot Richtung Spanien. Der 18-Jährige beschreibt die hohen Wellen, das raue Meer, die Kälte. Sie haben nur ein paar Kekse zum Essen, kaum Trinkwasser, wenig Schlaf. Abdullahi überlebt die riskante Reise. Das Boot erreicht Teneriffa. Fast jeden Tag kommen auf diesem Wege Menschen an den Küsten der Kanaren an. José Antonio Rodriguez vom Roten Kreuz auf den Kanaren blickt mit Sorge auf die kommenden Wochen. Schon im September wird das Meer ruhiger, die Winde werden nachlassen. Dann nutzen mehr Menschen die Gelegenheit. Und trotzdem bleibt die Kanarenroute hochgefährlich. Im ersten Halbjahr sind mehr als doppelt so viele Menschen angekommen wie im Vorjahreszeitraum. Nach offiziellen Angaben über 22.300 Geflüchtete. Und während die konservative Opposition der linken Regierung in Madrid komplett Versagen vorwirft, setzt Ministerpräsident Sanchez in der aktuellen Migrationskrise auf vertiefte Kooperationen, und zwar mit den derzeit wichtigsten Herkunfts- und Transitländern. Mauretanien ist die erste Station seiner heute beginnenden Afrika-Reise.
We will reinforce our cooperation to address migratory pressure.
Mehr Zusammenarbeit, um den Migrationsdruck zu vermindern. Davon spricht Sanchez im vergangenen Februar. Schon vor 6 Monaten war er gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in das nordwestafrikanische Land gereist. EU und Spanien pumpen Millionen in das Land, um die Wirtschaft vor Ort zu fördern und für besseren Küsten- und Grenzschutz. Luela Mintalmami ist Menschenrechtsanwältin und Migrationsexpertin. Sie kritisiert solche Kooperationen als unmenschlich und wenig effektiv. Ähnlich wie in Marokko wird der europäische Grenzschutz nach Afrika quasi ausgelagert. Und obwohl durch diese Abkommen Millionen und Abermillionen von Euro nach Marokko fließen, machen sich weiterhin viele Menschen auch von dort aus auf den Weg nach Europa. Abdoulaye Kanji aus Gambia hat es geschafft. Nach seiner gefährlichen Reise über die Kanarenroute will er jetzt richtig ankommen in Spanien. Abdoulaye lernt Spanisch und sucht einen Job und wohnt in einer WG in einem kleinen Ort in der Nähe von Madrid.
I have many friends here, there.
Dort habe er neue Freunde gefunden und er spielt jetzt im Fußballverein, genauso wie in seiner Heimat Gambia.
I have team right now.
Aus Spanien berichtete Marc Hoffmann. Das Attentat von Solingen. Die Ermittlungen werden noch Wochen dauern. Wir haben das eben gehört. Ein Bekenner-Video liegt vor. Der IS reklamiert auch diesen Messeranschlag für sich. Wie stark ist der Islamische Staat noch? Wie einflussreich ist er noch? Aus Kairo meldet sich dazu Anna Osius.
Schwarz vermummte Männer, die die Flagge des vermeintlichen Kalifats schwingen. Grausame Enthauptungsszenen. Die Bilder der Terrororganisation Islamischer Staat haben viele noch vor Augen. Doch in den vergangenen Jahren ist es medial ruhiger geworden um den IS. Eine trügerische Ruhe, sagen Terrorismusexperten. Vor allem in Syrien und im Irak ist der IS nie verschwunden.
Der IS hat seine Fähigkeit verloren, eine organisierte militärische Truppe zu bilden. Stattdessen ist die Organisation in den Untergrund gegangen und ist damit noch gefährlicher geworden, wenn es um Terrorangriffe geht.
Sagt Yahya Teshian von der American University in Beirut. Gerade die Region um Deir ez-Zor, dem Herkunftsort des mutmaßlichen Attentäters von Solingen, gilt als eine der IS-Hochburgen. In letzter Zeit kam es dort nach Berichten der Vereinten Nationen vermehrt zu Gewalt, IS-Angriffe und Konflikte zwischen arabischen Gruppen und den von den USA unterstützten Kurden.
Der IS ist in der Region von Deir ez-Zor und Hasaka aktiv. Über die Vorherrschaft in dieser Region streiten die Kurden, die syrische Regierung in Damaskus und Iran. Der IS nutzt diesen Konflikt der verschiedenen Gruppen und finanziert sich unter anderem vom Öl, das es in der Region gibt. Und solange die regionalen Konflikte in Nordostsyrien nicht gelöst sind, kann der IS seinen Einfluss dort ausbauen.
Die Schwäche der existierenden Staaten und Strukturen nutzt der IS, um Stärke zu generieren. Schläferzellen, Sympathisanten gab und gibt es vor allem im Nordosten Syriens noch zuhauf. Dazu kommen die vielen IS-Familien, die in Nordostsyrien in Lagern unter schwierigen Umständen leben, von den Kurden als Verbündete der USA bewacht. Und deren Kinder mit dem islamistischen Gedankengut aufwachsen. Die Gefahr durch den IS sei bis heute nicht gebannt, sagt auch kürzlich Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler von der Nichtregierungsorganisation Counter-Terrorism Project. Im Gegenteil.
Also, wenn ich rein auf die Terrorsituation gucke, haben wir jetzt mehr terroristische Kämpfer, größere Gebiete unter Kontrolle, mehr finanzielle Ressourcen und Waffen.
Mittlerweile gibt es viele Regionen weltweit, in denen sich der IS mit seinem Gedankengut ausgebreitet hat, so beispielsweise auf den Philippinen oder in Westafrika. Allerdings habe sich die Taktik des IS gewandelt. Statt großer Anschläge setze man zunehmend auf das Prinzip der Einzeltäter, so Terrorismusexperte Sotomayor.
Der Verlust von Territorium in Syrien und im Irak bedeutet, dass sie sich im Moment auf kleine Strukturen verlassen müssen. Sie müssen also jetzt eher auf spontane Angriffe von Leuten setzen, die sehr oft psychische Probleme haben, die dann zum Beispiel Messerangriffe verüben.
Auch die Gefahr von größeren Anschlägen in Deutschland sei nicht gebannt, betonen Terrorismusexperten. Verhaftungen von IS-Sympathisanten in den vergangenen Monaten hätten dies gezeigt.
Wie stark ist der IS? Ein Bericht von Anna Osius. Das war es in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Müller. Danke fürs Zuhören und danke für Ihr Interesse.